Hallo und herzlich willkommen zur 55. Ausgabe von Helium Talk, das Kunstgespräch. Mein Name ist Jörg Heikaus und in dieser Episode unterhalte ich mich mit Mirko Reißer und Dennis Kraus. Mirko ist den meisten sicher bekannt unter seinem Künstlernamen Dime. Mit ihm habe ich auch bereits in der Nummer 41 des Helium Talk ein längeres Gespräch geführt. Das könnt ihr natürlich gerne nochmal nachhören, denn heute geht es nicht um seine Hintergründe als einem der wichtigsten deutschen Graffiti-Künstler. Mirko war gemeinsam mit Dennis Kraus zu Besuch bei mir. Dennis war ebenfalls in jungen Jahren Graffiti-Writer und viele Jahre lang Chefredakteur des Backspin-Magazins. Und in dieser Episode meines Podcasts geht es um ein Buch, das Mirko mit herausgibt und für das Dennis als einer der Autoren Texte schreibt und das jetzt gerade über eine Crowdfunding-Aktion finanziert werden soll. Eine Stadt wird bunt. Ein Buch über die Geschichte der Hamburger Graffiti-Szene von 1980 bis 1999. Ein fetter Bildband wird das mit größtenteils unveröffentlichtem Fotomaterial und ausführlichen Texten zur Entwicklung einer Jugendkultur in Hamburg, die Anfang der 80er Jahre aus den USA nach Deutschland schwappte und uns in der Kunst und Musik bis heute entscheidend prägt. Erscheinen soll das Buch im Februar 2020. Um das zu realisieren, haben die Herausgeber auf startnext.com ein Crowdfunding eingestellt, das nach nur wenigen Tagen schon einschlägt wie eine Bombe. Da nach oben aber kaum Grenzen gesetzt sind, solltet ihr euch trotzdem mal auf der Seite umsehen, denn noch gibt es richtig gute Sachen, also sogenannte Dankeschöns für die Unterstützung, die man ausschließlich über das Crowdfunding bekommen kann. Zum Beispiel verschiedene limitierte Editionen des Buches, exklusive Drucke oder eine historische Stadtführung durch das Schanzenviertel. Für alle, die sich beim Crowdfunding nicht so auskennen oder denken, Mann, die haben die Kohle doch schon zusammen, machen die sich jetzt auch noch die Taschen voll, den erkläre ich mal ganz kurz, wie das funktioniert. Also Mirko und Co. brauchen mindestens 25.000 Euro, um das Buch in der Basisversion zu produzieren. Check, dann erledigt. Dafür haben die gerade mal eine knappe Woche gebraucht. Alles, was nun über dieses eigentliche Finanzierungsziel hinaus erwirtschaftet wird, fließt in den Umfang und die Ausgestaltung des Buches, sowie in die das Buch begleitende Ausstellung. Und die sind ja nicht nur aus kunsthistorischer Sicht sehr wichtig. Ich habe mir bereits die Collectors Edition gesichert, denn so eine streng limitierte Buchausgabe ist für mich immer etwas ganz Besonderes und gehört einfach ins Buchregal. Und nein, niemand bezahlt mich für diesen Podcast oder macht mir Geschenke oder Übernahmeangebote. Mein Helium Talk ist ein allein von mir finanziertes und produziertes Leidenschaftsprojekt, mit dem ich es übrigens letzte Woche auch ganz ohne Werbung bis auf Platz 8 der deutschen iTunes Kunstpodcasts geschafft habe. Wen ich einlade oder welche Projekte ich hier vorstelle, entscheide ich ganz alleine. Aber ich freue mich natürlich immer über euer Feedback, Kritik, Anregungen, Vorschläge für Gäste und Themen. Ich bin immer noch überrascht, wie viele von euch Lust auf den Helium Talk haben und ohne euch hätte ich es natürlich auch gar nicht in diese Charts geschafft. Deshalb noch eine kleine Bitte, weitermachen, weiterhören, mir E-Mails und Kommentare schreiben und immer auch sehr, sehr gerne Bewertungen bei iTunes abgeben. So, aber jetzt erstmal viel Spaß beim Anhören der 55. Episode des Helium Talk mit Mirko Reißer und Dennis Kraus über das Buch Eine Stadt wird bunt.
Helium Talk. Wir haben vor über 3 Jahren angefangen, im Grunde die Entstehung der Hamburger Graffiti-Szene aufzuarbeiten oder zu versuchen zu dokumentieren. Da war so der Startschuss von Cario, von Andreas Timm, der damals das Daily Bombs Graffiti-Magazin in Hamburg gemacht hat, eines der ersten Magazine hier in Hamburg und überhaupt so im Norden auch. Und irgendwie wollte er immer noch mal was damit machen, eine Webseite war so eine Idee und da kam er irgendwann und meinte, ey, kann man da nicht mal ein Buch draus machen? Und das war eigentlich so die Initialzündung zu sagen, ja, wenn, dann machen wir das aber richtig. Also dann lass uns doch mal wirklich unsere Historie aufarbeiten und wirklich dann auch mal gucken, was war eigentlich, bevor wir 86, 87, 88, 89 angefangen haben, dieses klassische Graffiti zu sprühen, so wie man das heute kennt. Lass nochmal 1980 richtig anfangen. Was war da eigentlich hier? Mhm. Und dann natürlich schon den Bogen auch bis 99 spannen. Also das ist 20 Jahre. Spätestens ist da dann ja auch die Szene entstanden, hat sich entwickelt, ist groß geworden und dann gab es natürlich so mit dem Sprung ins Jahr 2000 dann natürlich schon nochmal ein weiterer Sprung, den wir dann aber so auch nicht mehr abbilden können und wollen. Mhm. Das würde den Rahmen sprengen.
Ich habe schon gesehen, ich habe eine extrem gute Website schon dazu, wo man auch sehen kann, wie das Buch aufgebaut sein würde. Zumindest inhaltlich der Rick Reinking, der ist dann verantwortlich für den Teil das Neue, was da kommt.
Genau, ganz, ganz spannend. Also weil irgendwie
der ist dann ja wahrscheinlich auch eingestiegen in das richtige Sammeln zu dem Zeitpunkt, ne? Und also von dem ganzen Thema, ne?
Genau. Also eigentlich kann man sagen, das, was heute die Leute mit Graffiti oder mit Urban Art, mit Street Art irgendwie assoziieren, heute kennt jeder Banksy und jeder weiß, was los ist und auch so ein bisschen sowas hier so in Hamburg ja auch mit Urban Discipline und wie sich das alles vergrößert hat. Und wer glaubt, Urban Discipline wäre der Anfang gewesen, da hört das Buch bei uns auf. Mhm. So, und genau deshalb fanden wir Rick Reinking da auch so passend, der eben nochmal so ein bisschen diesen Ausblick ab sozusagen 2000 dann textlich nochmal oder ja, da für das Buch beisteuert. Aber was Fotos angeht oder so, werden wir da nichts mehr zeigen. Also wir hören da wirklich tatsächlich 99 dann auf.
Okay. Das war ja, ganz früher war es ja auch eher ein sehr geschlossener Kreis von Leuten, die sich da bewegt haben. Man musste ja eine bestimmte Musik hören, eine bestimmte Vorliebe für, sag mal, auch eine amerikanische Jugendkultur haben, um da mitzumachen. Hat das so jeden, hat das ja nicht erreicht am Anfang. Also ich meine, ich bin ja alt genug, um das alles auch mitbekommen zu haben, aber es war ja schon was, es war ja auch eine Zeit, in der sich Jugendkultur ganz anders getrennt hat und separiert hat voneinander. Also entweder man war Punk oder man war Popper oder man war Hip-Hopper oder so, ne? Also das waren ja immer große Unterschiede, die man, also klare Grenzen, die man gezogen hat.
Also ich habe lange Zeit immer also geglaubt tatsächlich, dass eben diese Hip-Hop-Welle und damit dann auch Graffiti nach Deutschland kam über diese Filme, ne? Also die Style Wars, diese Dokumentation, Wild Style, Beat Street. Und eben dann auch durch diese Breakdance-Welle, wo Graffiti dann zumindest im Hintergrund von Videos oder bei Veranstaltungen zu sehen war. Aber durch das, was wir jetzt so tun, habe ich für mich tatsächlich auch gelernt, dass das nicht so ganz stimmt. Also es gab halt eben auch schon vorher was. Und ich glaube, da kann man auch noch nicht so ganz klar einfach von der Graffiti- oder Hip-Hop-Szene oder irgendwie sowas sprechen, sondern da waren das einfach Leute, zum Beispiel auch aus der Punk-Welt, die da mit ihren Inspirationen durchaus was gemacht haben, was man mindestens im weitesten Sinne Graffiti nennen kann, also auch noch nach heutiger Definition. Also darum, gerade diese Anfangszeit war, glaube ich, noch recht ungeordnet. So dieses Bilden der Szene ist, glaube ich, erst so dann aufgekommen oder entstanden, als es schon so eine gewisse Zahl an Spielern und Spielerinnen gab. Ist so mein Eindruck. Also ich bin noch später eingestiegen als Mirko und die anderen, die in dem Buchteam sind. Ich bin erst so 1990 oder so dazugekommen. Da war das dann schon eine richtige Szene. Aber wie gesagt, durch einige Gespräche, die wir jetzt für das Buch geführt haben, habe ich so für mich gelernt, es gab auch schon vorher was. Und das ist nicht nur spannend, sondern eben auch, es zeigt auch, dass es sehr divers eigentlich war.
Ja, das ist eigentlich, glauben wir, so das Spannendste auch an dem ganzen Buch, dass wir diese ganze Vielfalt und diese ganze Breite von Kunst im öffentlichen Raum, was am Ende dann sozusagen zu dieser Graffiti-Szene geführt hat, aufzeigen und auch die der Grund, warum das hier überhaupt auf, oder dieser Nährboden, den es in Hamburg gab, wieso der so hervorragend funktioniert hat. Also ja auch anders als in anderen Städten, mal München so als Beispiel oder so, hat er eben eine ganz andere Szene und eine ganz andere Entwicklung hingelegt. Und wir haben halt die Hafenstraße, wir haben halt die Flora, wir haben halt Kampnagel damals gehabt, wir haben die Brachflächen in Ottensen gehabt. Wir haben aber eben auch Stahlshoop, Mümmelmannsberg oder City Nord gehabt, also Neubauprojekte. Und das ist, glaube ich, ganz spannend und das werden wir eben durch Bilder gut dokumentieren können, aber eben auch durch Texte. Also Silvia Necker zum Beispiel als Architekturhistorikerin wird genau das auch aufzeigen, so dass wir eben auch so einen Blick von Autoren, die außerhalb der Szene stehen, da nochmal so drauf werfen können und das Ganze dann auch von vielen Seiten, glaube ich, auch gut beleuchten können.
Ich glaube, dieser Architekturansatz ist mir beim Überfliegen vorhin auch aufgefallen. Das ist ja auch irgendwie schon eine vergangene Architektur, aber die kam in der Zeit, war die natürlich sehr präsent und prägend und hat aber natürlich auch jede Menge Freiflächen geboten, aber wahrscheinlich auch jede Menge Schlupfwinkel. Ne? Das war nicht so über...
Absolut. Achtung. Also so, genau das ist es. Also die Stadt hat im Grunde den Wiederaufbau so auch nach die Jahrzehnte nach dem Krieg dann ja auch hier vorangetrieben. Mhm. Und man wollte moderne Großbauprojekte haben. Also diese Großraumsiedlungen, Stahlshoop, Ossower Born, Mümmelmannsberg sind ja, Kirchdorf Süd, sind ja damals hervorragend hochgelobte Projekte gewesen, die Architekturpreise gewonnen haben und das kann man sich ja heute fast gar nicht vorstellen.
Ich weiß, ich bin sowas aufgewachsen.
Ja, siehst du, dann weißt du das, genau. Das genau.
Ist hochgelobte Architektur, der man möglichst schnell entfliehen möchte.
Ja, aber damals war das irgendwie gewollt und da ist viel Energie und Augenmerk reingeflossen und eben natürlich auch sowas wie City Nord, was ja auch dann, also später ist ja noch die City Süd entstanden, aber auch damals sollte ja schon die City West entstehen. Das wäre ja ein Ottensen gewesen. Die wollten Ottensen im Grunde den Erdboden platt gleich machen, so, also ja. die Altbausubstanz da abtragen und eine City West bauen. Ne? Und da gab es natürlich großen Widerstand. Und die Stadt hat eben viel Energie da aufgebracht für diese Großbauprojekte. Und dafür gab es dann eben auch viele Ecken, viele Orte, wo dann eben die vernachlässigt worden sind im Grunde. Und das war der perfekte Nährboden eben für auch die junge Graffiti-Szene oder überhaupt für subkulturelle Szenen. Daraus ist dann nach und nach natürlich dann die Graffiti-Szene sehr, sehr stark ja auch geworden. Also so, dass natürlich auch viele aus dem eher vielleicht Punk-Spektrum oder so dann ja auch Richtung Hip-Hop gegangen sind. Also das, so eine Strömung hat, können wir natürlich auch ganz gut abbilden und erkennen.
Auch in der Musik war das ja so, ne? Also als so die erste Deutschrap-Welle hochkam, also so die erste größere, so Ende der 90er, da habe ich am Anfang mich auch immer noch so ein bisschen gewundert, was machen die Punks hier eigentlich im Spiel, bis ich dann verstanden habe, wo die Schnittmenge war, aber das hat halt auch so einen Augenblick bei mir gedauert. Also so, da sind dann quasi diese Szene ist dann noch ein zweites Mal irgendwie in der Hip-Hop-Welt, zumindest in meiner Perspektive, aufgetaucht. Also das fand ich auch immer ganz interessant.
Du hattest dich damals auch schon sehr für den ganzen Hip-Hop interessiert. Das war so deine Leidenschaft, oder?
Ja, also ich habe so ganz klassisch durch den älteren Bruder eines Klassenkameraden, ich weiß gar nicht, 5., 6. Klasse oder sowas könnte es gewesen sein, so die erste Rap-Kassette gekriegt. So völlig querfeldein, Salt and Pepper drauf, aber auch Moses Pelham, Twilight Zone und Public Enemy, Run DMC, all sowas. Und dieser ältere Bruder hat auch getaggt. Und diese S-Bahn-Surfer-Szene, Rübenkamp-Corner, da war der auch immer unterwegs. Wir waren noch ein bisschen klein und fühlten uns da dann noch so ein bisschen unwohl, haben dann aber so.
Wie alt warst du da?
11, 12 oder so, vielleicht 13. Haben aber, also dieser, mein Freund dann sozusagen, der jüngere Bruder dieses Typen und ich haben dann aber also angefangen, unsere eigene kleine Hip-Hop-Welt zu starten, sozusagen, haben auch so ein bisschen rumgetaggt, noch so heimlich vor den Großen, ne, weil erstmal ausprobieren und so, klar, nicht unangenehm auffallen und so ging es dann los. Und später habe ich dann tatsächlich auch ein bisschen mehr angefangen zu sprühen und habe aber auch aufgelegt und gescratcht und all sowas und dann auch angefangen, Musik zu produzieren. Und ja, also seitdem bin ich da drin sozusagen. Und es hat mich auch bis heute nicht losgelassen.
Backspin habt ihr gegründet? Wann war das noch?
Das wurde gegründet 1994. Ich bin kein Gründungsmitglied. Ich kam, ich glaube, 96 als freier Autor dazu. Okay. Und 99 haben sie mich dann fest angestellt, als bei mir irgendwie klar war, Studium an der Uni Hamburg werde ich wahrscheinlich nicht weitermachen. Und so gab es dann den tollen Zufall, weil die waren gerade sehr am Wachsen, dass sie Leute brauchten und dachten, ich war da immer ein ganz guter Ansprechpartner für die. Also wurde ich gefragt und für mich war das natürlich ein großer Glücksfall, dass ich so irgendwie tatsächlich eine richtige Arbeit, ne, sozialversicherungspflichtiger Job und so, da anfangen
konnte. Ja, also Musikjournalismus und Magazinjournalismus sich noch gelohnt hat, ne?
Ja, das ist verrückt, ne? Da haben Plattenfirmen einen noch für Interviews auch mal nach New York oder LA geflogen und so Quatsch. Heute unvorstellbar. Gleichwohl, ich da eigentlich anmerken muss, so viel mehr Umsatz mit amerikanischem Rap dürfte es damals im Vergleich zu heute hier nicht gegeben haben. Also es waren halt eher die Amis, die Geld ausgegeben haben dafür und nicht die Deutschen. Dependancen von Universal und Co. Aber wie auch immer, auf jeden Fall, es war eine spannende Zeit und auch lukrativ.
Und nur um nochmal rauszugehen aus dem eigentlichen Buch, ihr beide kennt euch woher dann? Aus der
kann man schon davon kann man gar nicht sagen.
Ja? Also, ist nicht in der Szene, ne, über den Weg gelaufen?
Genau, könnte man so sagen. Ich weiß, Romeo hat mal in Itzehoe so eine Sprüheraktion gemacht. Ganz viele Leute, es war arschkalt.
Einmal den ganzen Kessel.
Genau, ne? Einmal den ganzen Kessel von innen. Genau, zu Weihnachten. Da habe ich auf jeden Fall gesprüht, Mirko auch. Und natürlich wechselt man immer ein Wort oder so. Und so lief man sich dann immer mal so wieder über den Weg. Ja. Irgendwann habe ich ihn dann aber tatsächlich auch für eine Backspin-Titel-Geschichte mal interviewt.
Das stimmt, genau.
Und so kam es dann.
Genau, also die Szene ist ja sowieso relativ eng vernetzt. Mhm. Und das merkt man jetzt auch ganz toll nochmal in den letzten 3 Jahren im Zuge der Recherchen von diesem Buch. Schaffen wir es tatsächlich zu fast allen auch wieder Kontakt herzustellen. Mhm. Also und das ist ja wirklich ein langer Zeitraum. Es gibt ja auch viele Sprüher, die haben 87 angefangen und 89 schon wieder aufgehört. Ja. Da hat unser eins irgendwie gerade mal angefangen oder irgendwie noch nicht mal. Ja. Und,
aber die habt ihr auch bekommen für das?
Die haben wir, ja. Wir haben Graffiti-Sprüher aus der allerersten Generation, die 80, 81, 82 gesprüht haben, ausfindig gemacht. Die sind jetzt schon Mitte 50. Also das ist eine Generation von Leuten, die wir selber nie damals kennengelernt haben. Mhm. Und trotzdem waren deren Bilder teilweise präsent. Manche lernt man jetzt erst kennen, also auch deren Bilder. Mhm. Und muss eben feststellen, früher hat man sowas vielleicht einfach auch gar nicht wahrgenommen oder wahrnehmen wollen, weil es dann irgendwie auch nicht so dem klassischen Graffiti, wie es aus New York kommt, entsprach. Mhm. Das hat man ja sowieso bei dem ganzen Politpunk, Parolen, Witz, Graffiti, was irgendwie so Anfang der 80er so in den Städten war. Da war mal irgendwie ein witziger Spruch an der Wand oder eine Parole oder irgendein komisches Zeichen, was eben kein Tag war, und schon haben wir damals ja irgendwie auch immer das Gefühl gehabt, das hat mit uns gar nichts zu tun.
Genau.
Aber irgendwie hat es einen dann ja doch beeinflusst und es war einfach schon da, bevor man selber was gemacht hat, und das wollen wir in dem Buch eben auch aufzeigen.
Sind denn viele von den Leuten, die ihr gefragt habt, sind die noch dem ganzen Thema verbunden? Also ich meine, wenn man in dem Alter ist, dann muss ja nicht jeder noch irgendwie dabei sein, so wie wir, oder? Also bei der Kunst, da wird ja auch bei vielen dann irgendwann mal der Weg ganz woanders hingegangen sein und das ist nur eine Anekdote, an die man sich zurückerinnert, oder?
Haben also, wir ja bei den Interviews teilweise erlebt.
Genau, ne? Also wir haben zum Beispiel einen Sprüher interviewt, ich glaube, der hat 89 schon wieder aufgehört. Ne? Also für mich, das war total cool, den mal zu treffen, weil der hat einige Sachen gemacht damals, die ich unfassbar gut fand. Ich fand, er und noch ein, zwei andere haben lange Zeit so eins der allergeilsten Graffitis hier in der Stadt, da an dieser Kartoffelwand gemacht. Und den durfte ich dann kennenlernen und auch interviewen. Und ganz solides Leben führt er heute, hat einen guten Job und Vater und alles. Und er hat dann aber auch, der hat mich nach dem Interview, wir haben das bei Mirko im Atelier gemacht und wir wohnen auf der gleichen Ecke, mit seinem Auto mitgenommen und haben noch ein bisschen geschnackt. Und da hat er mehrfach erzählt, es juckt ihn eigentlich auch schon wieder in den Fingern. Mhm. Und so aus den Augen verloren hat er es noch nie. Er hat nur einfach für sich irgendwann so gesagt, es reicht. Viele haben ja dann auch so gedacht, okay, mein Leben nimmt jetzt andere Wendung oder andere Wege und da passt das vielleicht nicht mehr zu. Das habe ich auch schon ein paar Mal gehört, wo ich mir immer so denke, na, eigentlich passt es schon. Also ich meine, man kann das eine ja auch unabhängig vom anderen machen, aber gut, für die war es dann eben so. Und der hat mir erzählt, er will auf jeden Fall mal wieder was machen und ja, also auch andere, den Sprüher, von dem Mirko eben sprach, so aus der allerersten Generation, auch der hat dann noch voll das Auge drauf. Also der sieht schon zumindest so an den Stellen, wo du so in der Stadt einfach mal so vorbeikommst, wenn da irgendwas Graffiti-mäßig ist, das hat er auf dem Schirm, weiß das und hat auch seine Meinung dazu.
Ich finde ganz interessant, das hat sich jetzt eigentlich erst so im Zuge der Recherche auch nochmal so ganz klar für mich persönlich auch verdeutlicht, jemand, der 89 angefangen hat zu sprühen, mit 17, ja relativ spät, und ich habe ja, haben wir auch in einem Interview hier schon gemeinsam auch ein bisschen durchgesprochen, ich habe ja tatsächlich dann ja auch relativ schnell davon leben können und habe ja mein ganzes Leben sozusagen mit Graffiti sozusagen bestreiten können, und interessant ist, dass das ganz stark damit zusammenhing, zu welcher Zeit ich damit angefangen habe und dass ich eben auch schon in einem ganz bestimmten Alter war und dass ich zum Beispiel eben nicht Zivi, also ich bin ausgemustert, ich war nicht beim Bund oder habe eben kein Zivi gemacht. Und das sind genau diese entscheidenden Jahre und das entscheidende Alter, was dazu führt, dass man irgendwie es vielleicht schafft, weiterzumachen oder eben nicht. Mhm. Und die Sprüher, die einfach nur 1-2 Jahre vor mir vielleicht ein oder vor uns angefangen haben, sind in diese Welle gekommen, wo die Soko gegründet worden ist, wo viele erwischt worden sind. Also die waren vielleicht schon einen Tick früher erwischt worden als ich, beziehungsweise sind erwischt worden, als sie schon viel mehr gemacht haben. Und dadurch war das auch dann ein bisschen krasser, erwischt zu werden. Mhm. Die haben vielleicht ein Elternhaus, was dann auch nicht ganz so liberal war wie meins. Und schwupp, dann kommt vielleicht noch Bund. Bei ganz vielen war Bund dann eben Wehrpflicht entscheidend dafür, dass man dann ja dieses Jahr dann auch draußen war. Und wenn man dann wiedergekommen ist, viele waren ja gar nicht in Hamburg dann in dem Jahr, dann sind die wiedergekommen und dann hat man damit so ein bisschen abgeschlossen. Ne? Dann hat man seine alten Freunde verloren und dann war einem das vielleicht auch alles vielleicht auch ein Tick zu kindisch oder so. Mhm. Ne? Also das ist ja dann auch so eine Jugendphase, wo man viel auf die Kacke gehauen hat. Ja. Und dann war das so ein bisschen vorbei. Und das ist schon sehr, sehr interessant, wie leicht man dann da auch wieder rausrutscht, rausfällt, wie auch immer. Aber es ist auch interessant, wie viele ja tatsächlich irgendwie immer noch gefühlt zumindest dabei sind. Also wir sprechen ja auch viele Leute an, wo ich jetzt mal sagen würde, ja, aber in den letzten 25 Jahren habe ich von dem jetzt nichts gesehen oder gehört. Mhm. Aber trotzdem triffst du ihn und die sind voll präsent, fühlen sich als Teil der Szene und sind halt Grafiker oder was auch immer. Aber also so sind kreativ geblieben und der ein oder andere war halt auch mal wieder ein Bild ist Feuer und Flamme.
Ja, ich meine, das heißt ja immer nicht, dass also was wenn du früher in der Schule eine Band gehabt hast und die 2-3 Jahre durchgezogen hast und dann machst du einen anderen Job, dann heißt es ja auch nicht, dass du die Musikszene komplett in den Rücken wendest. Dann triffst du immer noch die gleichen Leute auf den Konzerten und vielleicht nimmst du auch irgendwann nochmal eine Gitarre in die Hand für irgendeine Jam-Session oder so. Ne? Also das ist ja schon so, dass das vielleicht das Bild, was man so
absolut, kann. Absolut, ja.
Und wie viele Interviews habt ihr da noch geführt dann ungefähr?
Also ich habe 8 oder 9 sind es, glaube ich, bisher bei mir. Und andere Autoren haben aber eben auch noch unabhängig von dem, was ich mache. Also mein Part ist ja so, ich spreche dann tatsächlich mit eben diesen alten Sprühern, teilweise noch aktiven, teilweise längst nicht mehr aktiven. Mhm. Auch eine Person eigentlich, die eher durch die Musik bekannt geworden ist, aber auch früher gesprüht hat, habe ich zum Beispiel auch schon interviewt. Also ich habe zum Beispiel, mit David Fascher ein Interview gemacht, den man in der Hip-Hop-Welt ja eher so als den zweifachen DMC World Champion kennt, 1991, der aber eben auch gesprüht hat. Der,
DMC, du musst das immer ein bisschen erklären.
Also DMC ist ein wie soll man das nennen, so wie beim Boxen, IBF oder irgendwie sowas, ist quasi so eine Art Verband. Ich glaube, die Firma Technics steckt da so ganz klar hinter und die haben irgendwann in den 80ern angefangen, DJ-Wettbewerbe auszutragen. Und da geht es jetzt nicht so auf, man spielt ein bisschen Musik, sondern schon scratchen, mixen. Im Fall von David Fascher dann sogar ein kleiner Breakdance-Move auf dem Plattenteller und so. Und der hat, was echt außergewöhnlich eigentlich ist, 90 und 91 gewonnen, international. Mhm. Das Finale war lange Zeit immer in London. Und er hat sogar völlig absurd 1991 DJ Q-Bird besiegt im Finale. DJ Q-Bird ist so der Gott der DJ-Szene, wenn es jetzt um Turntablism geht. Oder zumindest einer der, also einfach unfassbar. Er sagt auch selbst im Interview, so wenn man sich das heute anguckt, das war schon ein bisschen mehr aus der Zukunft, was Q-Bird da gemacht hat im Vergleich zu ihm. Mhm. Die Jury fand aber ihn einfach wegen so ein paar Show-Elementen wahrscheinlich oder wie auch immer. Also er war halt auch unglaublich schnell einfach mit seinen Händen an den Plattenspielern und so. Ne? Also auf jeden Fall hat er das zweimal gewonnen, hat früher aber auch gesprüht, hat auch getanzt, hat erzählt, dass er auch im Breakdance gut unterwegs war.
Deutscher Breakdance-Meister.
Deutscher Breakdance-Meister, irgendwie 84 sei er gewesen, sagt er. Und interessant bei ihm ist halt auch, ne, ist der Sohn von Horst Fascher. Und da haben sich dann auch so ein, zwei ganz interessante Dinge aufgetan. Also Horst Fascher hat wohl die Rocksteady Crew, ne, eine der allerwichtigsten Breakdance-Gruppen der Welt, kann man sagen, auch nach Hamburg geholt, zusammen mit der Bravo. Es gab dann im CCH hier so eine riesen Show.
Das war ein Musikpromoter, oder?
Ja, also der hat ja den Star Club gemacht. Ne? So, das ist der Mann, der, glaube ich, den Beatles ihren ersten Job Mucke für Kohle gegeben hat.
Nach Hamburg gebracht.
Ja, also so schon, ne, darum ist auch diese Geschichte von David
Fascher. Schöne Hamburg-Unkenntnis gezeigt hier gerade. Ne?
Darum ist auch die Geschichte von David Fascher ganz interessant. Also, das ist halt die Frage, wie weit das im Buch überhaupt alles behandelt werden kann. Aber die haben natürlich auch versucht, daraus denn irgendwie eine Art Business zu machen, als es eigentlich noch gar nicht möglich war, im Hip-Hop selbst Business in Deutschland zu machen, weil es gab gar kein Hip-Hop-Business zu der Zeit. Aber halt mit dem Vater hinten dran, so haben die es trotzdem irgendwie geschafft, da dann auch Geld mit zu verdienen, was ich jetzt so im Nachhinein völlig logisch und auch irgendwie cool finde. Auf jeden Fall gab es da dann halt für uns auch nochmal so interessante Informationen, weil wir haben zum Beispiel ein Foto von der Rocksteady Crew in Altona in der Motte, das ist ein
Jugendzentrum. Ne? Das ist ein Kulturzentrum, ja. Ein
Kulturzentrum und einfach, wenn man jetzt weiß man halt, wieso waren die da, wieso waren die überhaupt in Hamburg, und es ist wohl sogar so, dass der Vater das Interesse am Breakdance entwickelt hat durch seinen Sohn, weil der da halt irgendwie drin war. Ne? Und dann sagt halt der erfahrene Showgeschäft oder Entertainment-Business-Mann im Hintergrund so, okay, mein Sohn findet Breakdance cool, dann gucke ich mal, was man da so machen kann. War ja eh gerade so der Hype. Ne? Also ja, 84 ging das ja hier sehr rund. Der hat dann wohl auch Mr. Robot gemanagt, Horst Fascher. Und hat da irgendwie auch so seinen Teil irgendwie dann beigetragen zur Entwicklung der Szene Deutschland und dann auch deutschlandweit, aber eben auch in Hamburg.
Absolut, ja. Und da merkt man auch, wie wichtig es für uns auch ist, diese ganzen, also im Grunde Hip-Hop im breiten Spektrum eben auch darzustellen. Also es ist nicht so, dass es jetzt ein reines Graffiti-Buch ist, weil man kann gar nicht die Entstehung der Hamburger Graffiti-Szene komplett nur auf Graffiti beschränken, genau. Weil das alles natürlich miteinander verwoben ist. Also selbst am Jungfernstieg-Corner 89 hingen die Skater rum und der Daniel von den Beginnern als 12-Jähriger mit seinem Skateboard unterm Arm irgendwie haben wir ein Foto von, und der ist dann eben Rapper geworden, so, und irgendeiner, der vielleicht zum Surfen irgendwie oder zum Sprühen am Corner gelandet ist, ist später dann Skater geworden, wie auch immer. Also die Jugendszenen haben sich vermischt, beziehungsweise Jugendliche sind zusammengekommen und wussten ja noch gar nicht genau, was sie wollten. Und das muss man im Grunde dann eben auch alles erzählen, und dann auch die Story von Fascher und diese ganze Breakdance-Geschichte ist da natürlich extrem wichtig. Mhm. Gerade Breakdance natürlich auch, weil das im Grunde ja schon 84 absolut
lange Zeit vom Hip-Hop in Deutschland war, eben weil halt, ne, die Bravo und so da alle gut medial drauf einsteigen konnten. Wie gesagt, die Filme haben das ja auch alles noch sehr verstärkt, also so, das spielt da schon eine große Rolle.
Aber die Filme, wie konnte man die damals sehen? Liefen die alle im Kino?
Also Wildstyle war ja eine ZDF-Koproduktion, lief ja in Deutschland sogar, bevor es in den USA ausgestrahlt worden ist, Anfang 83 im kleinen Fernsehspiel im ZDF, abends um 23 Uhr oder so. Es gibt tatsächlich ein paar, die das damals wirklich gesehen haben. Lumet erzählte mal, dass er da zufällig dann irgendwie reingeswitcht ist und das dann gesehen hat. Und dann lief es ab November 83 in den deutschen Kinos. Und wir haben von mehreren die Aussage, also von mehreren Sprühern hier aus Hamburg, die Aussage, die sind teilweise, also Erik zum Beispiel aus Bramfeld, auch eine absolute Legende als Hamburger Graffiti-Sprüher, ist leider schon gestorben, war mit seinem Vater dann im November im Kino, hat Wildstyle gesehen, hatte schon eine Tüte mit ein paar Dosen dabei und ist nach dem Film das erste Mal dann sprühen gegangen. Also das hat wirklich dann schon so, man hat sich darauf vorbereitet, man guckt jetzt gleich sozusagen den Anleitungsfilm und danach startet man. Das haben einige berichtet.
Ich denke, mein Vater, wenn er das zu der Zeit hätte noch steuern können, dann, also von der Durchgriffskraft, hätte wahrscheinlich auch gesagt, dass ich mir den Film nicht angucken darf.
Absolut.
Schlechter Einfluss.
Ja.
Ja. Aber das hatten wir beim letzten Mal schon. Mein Vater war ja Polizeibeamter, der stand ja auf der anderen Seite.
Und Style Wars, halt eben diese große Graffiti-Dokumentation, hat ja sogar einen eigenen deutschen Titel, U-Bahn-Bilder und verrückte Beine. Mhm. Der lief aber nur im Fernsehen. Ne? Ich glaube, der NDR hat den mal sogar aber in gewisser Weise synchronisiert.
Total gezeigt. Absurd. Also so rübergesprochen.
Ja, also ne? Man hört schon, was die auf Englisch sagen. Und ich glaube, es ist auch nur ein oder zwei Sprecher, die da dann so die deutsche Sprache drüber setzen. Mhm. Aber da wurde schon irgendwie so Aufwand für betrieben, um das hier zugänglich zu machen. Also der lief im Fernsehen. Beat Street lief mit Sicherheit auch im Kino. War für viele.
Harry Belafonte produziert.
Ja, also dadurch war der ja auch in der DDR so populär. Ne? So der Kubaner konnte da ja irgendwie keine böse Klassenfeind Propaganda transportieren, so. Darum war es vor allem im Osten ein ganz, ganz wichtiger Film. Aber auch hier fanden ihn viele gut, ich auch. Ich fand Wildstyle damals immer so ein bisschen sperrig, gebe ich gerne zu. Beat Street war halt schon so ein bisschen stringenter, sage ich mal.
Viel zu seicht.
Für mich war es aber, ja, heute verstehe ich das total, aber damals war das für mich irgendwie einfacher konsumierbar. So, ne? Es hatte halt eine richtige Geschichte und es hakte auch irgendwie nicht so. Wildstyle ist halt schon stellenweise. Das Amateur klingt jetzt so gemein, aber es ist halt schon.
Das waren Laiendarsteller. Ne? Klar, das waren ja die echten Graffiti-Sprüher, die Schauspieler waren. Und das hat's, fand ich, so authentisch gemacht. Aber natürlich, wenn man sich den heute anguckt, denkt man so, meine Güte. Und Style Wars war halt eine Dokumentation. Ja. Die war, fand ich eigentlich das Beste.
Unfassbar.
Aber die kam später eher, also einen Tick später. Ich habe es dann ja alles viel später erst gesehen. Aber ich fand auch Style Wars war natürlich gerade mit Scene und als richtige Doku natürlich viel, viel wichtiger. Aber
Das ist ja eh immer die Frage, war man so früh überhaupt schon dabei? Wenn man dann später erst angefangen hat, überhaupt so in diese Hip-Hop-Szene reinzuschnuppern, dann waren ja ganz oft, wie bei mir ja auch, dann eher die deutschen Vorbilder ja schon längst da. Und ja, da hatte man natürlich den Stern-Artikel zum Beispiel. Also 89 kam, September 89 kam die große Strecke im Stern deutschlandweit. 10 Doppelseiten Graffiti, beziehungsweise auch so das ganze Umfeld mit Breakdance und Rap und DJing und so alles dabei. Und das war natürlich auch der Hammer. Mhm. Ne? Also das hat einen, mich hat es damals umgehauen.
Bei mir war es diese legendäre Playboy-Geschichte aus
München. Playboy auch, klar.
Die habe ich vor dem Stern-Artikel gesehen. Da hat ein Journalist vom Playboy ein paar sehr bekannte Münchner Sprüher tatsächlich auch so illegal nachts an der Leine, wo sie gesprüht haben, begleitet und so. Und da waren dann auch die Fotos echt ziemlich groß, wenn ich das richtig erinnere, mit drin, zumindest teilweise so. Ne? Also es war schon ordentlich. Mm-hmm, ja. Das hat mich extrem beeindruckt. Also das fand ich total.
Das war schon 88, ja. Ja. Aber Playboy.
Ich habe das alles erst später in die Finger gekriegt. Ne? Also es gibt ja immer so Leute, die sind dann da echt so, da kommen dann so kleine Buchhalterqualitäten zum Vorschein bei so gewissen Leuten in der Hip-Hop-Welt. Die archivieren das halt einfach so. Ne? Also ein Kollege von mir, den ich auch fürs Buch interviewt habe, der hat damals immer schon so alles gesammelt. Mhm. Und das war dann für mich natürlich cool, weil so hatte ich den gleichen Zugang, habe es ihm fotokopiert, mitgenommen, gelesen, so versucht die Buchstaben abzumalen, ne? So ganz, ganz am Anfang. Und das hat mich zum Beispiel sehr beeinflusst. Den Sternartikel habe ich erst später gesehen.
Gut, hat man ja früher auch länger aufgehoben, wenn man es mal in einem Magazin oder Zeitschrift gab, in der was drin war, was man gut fand, dann hat man sich das ja auch beiseite gelegt, ne? Und jetzt gleich unbedingt so ein Archiv zu machen. Ist natürlich gut jetzt bei der ganzen Sache, dass du so ein umfangreiches Archiv auch hast. Zu dem ganzen Thema. Ne?
Absolut, absolut. Also das hat sich jetzt im Grunde auch durch die letzten 3 Jahre
nochmal... Ist der Playboy auch bei dir drin?
Der Playboy ist auf jeden Fall da. und es gibt auch Praline zum Beispiel, okay. Hat auch schon über Graffiti damals berichtet. Natürlich Spiegel, Stern und so alle dabei. Die ganzen Hamburger Magazine, Tango damals noch, gab es noch. Prinz natürlich, Szene und so. Szene, ja. Also klar, oder auch in der Taz, damals Doppelseite Taz über Graffiti und so. Also das sind schon starke Artikel gewesen, sowas ich habe sowas schon immer auch alles aufbewahrt, aber jetzt kann man eben auch nochmal diese Lücken füllen, weil wir wirklich in den letzten 3 Jahren so massiv ja auch Material zusammengesammelt haben und auch High-End-Scans gemacht haben von den Negativen, von den Fotos, die ganzen Artikel digitalisiert, die Blackbox und. Also da ist viel zusammengekommen und das Archiv, was ich ja betreibe mit meinem Graffiti-Archiv und den Büchern, den Magazinen weltweit, jetzt hier in Hamburg natürlich dann auch nochmal diesen Fokus habe und da nochmal ganz, ganz stark so in die Tiefe gehen kann. Das ist natürlich toll und aus diesem Fundus schöpfen wir und können natürlich dann eben auch einen ganz kleinen Teil davon in so ein Buch packen. Klar. Also von den 30.000 Scans, die wir jetzt gemacht haben, werden roundabout 600 im Buch landen. Ja. Aber das ist natürlich dann auch wirklich das Beste, des Besten, von diesen 20 Jahren für ganz Hamburg. Das ist natürlich ganz wichtig. Also es geht ja nicht darum, irgendwie nur die tollen, schönen Pieces zu zeigen. Also wir wollen tatsächlich diese Entstehung, diese Geschichte zeigen und diesen Werdegang. Was sind das für Akteure, dieses ganze Drumherum auch, dieses Lebensgefühl. Das ist relativ schwierig, jetzt auch in Bildern darzustellen, weil viele damals ja überhaupt nicht so fotografiert haben. Also wir Sprüher haben alle unsere Pieces irgendwie nur im Kopf gehabt und man hat ein Bild gesprüht, man hat ein Foto gemacht von seinem Bild, bloß nicht noch irgendwas drumherum und bloß nicht irgendwie noch einen Kollegen beim Sprühen fotografieren, weil hat man schon aus Sicherheitsgründen teilweise ja auch nicht gemacht. Und heute genau das versuchen rauszukramen und genau nicht die Fotos aus den Fotomappen nur durchzugucken, weil da waren damals die besten Sachen drin, sondern extra die ganzen Negative durchzugucken, wo sozusagen der Ausschuss gelandet ist, das, was man eben alles nicht in sein Fotoalbum reingeklebt hat. Da kann man jetzt noch die Schätze entdecken, wo man dann irgendwie vielleicht auch mal ein Foto von der ganzen Wand mit ein bisschen Himmel und irgendwie noch Gleisanlage davor oder so sehen kann, um ein bisschen darzustellen, was waren das für Orte, was waren das für Leute. Was war das für eine Zeit?
Ja, das ist ja eh das Spannende, glaube ich, an den Fotos jetzt, wenn man zurückguckt, wenn da dann tatsächlich auch Menschen drauf sind, die sich unbeobachtet fühlen oder so. Und da sind ja wahrscheinlich wenig entstanden. Aber wie seid ihr denn an solche Fotos rangekommen?
Also einmal natürlich ganz klassisch die Stadtteilarchive abklappern, die Museen. Also im Grunde so über die Institution einmal. Da
hervorragendes Material. Geschichtswerkstatt Barmbek zum Beispiel hat 87 und 88 schon ganz toll über Graffiti schon richtig geforscht und sehr intensiv dokumentiert, finanziert von der Stadt, von der Kulturbehörde.
Okay.
Die haben damals richtig eine Studie in Auftrag gegeben, rauszufinden, was hat das damit auf sich, dass da draußen Jugendliche irgendwie alles ansprühen. Da ist tolles Material entstanden, aber natürlich Stadtteil Archiv Ottensen, hervorragendes Material. Also gerade diese typischen Arbeiterviertel Barmbek und Ottensen haben sehr viel zur Dokumentation beigetragen. Dann gab es natürlich 1991 die große Graffiti-Ausstellung im Altonaer Museum. Meiner Meinung nach die erste deutsche Museumsausstellung mit deutschem Graffiti. 91. 87 gab es aber schon im Museum für Kunst und Gewerbe eine Ausstellung über Pariser Schablonengraffiti.
Okay.
87, also auch schon verdammt früh. Und dann haben wir natürlich hervorragendes Bildmaterial von den professionellen Fotografen aus der damaligen Zeit bekommen. Also zum Beispiel ein Bernd Euler, der diese Stern-Serie fotografiert hat, das Material. Und ein André Lützen, der damals als Student an der HFBK visuelle Kommunikation studiert hat und damals schon eine kleine Publikation über die Graffiti-Szene in Hamburg gemacht hat, 88. Das ganze Material haben wir im Original von den professionellen Fotografen zur Verfügung bekommen für unser Buchprojekt. Und dann haben wir natürlich Hunderttausende von Fotos und Negativen aus der Szene gesichtet. Mhm. Da hat natürlich auch jeder von uns wie wild fotografiert.
So ein paar Schnappschüsse hatte denn jeder doch.
Da hat dann genau jeder das eine oder andere. Aber je weiter man natürlich zurückkommt, desto spärlicher wird es. Aber auch da haben wir Schätze gefunden, also Sachen, die einfach auch noch nie veröffentlicht worden sind. Und wenn es damals vielleicht 90, also so in den 90ern vielleicht in dem einen oder anderen Graffiti-Magazin mal drin war, dann eben nur schwarz-weiß. Mhm. Das heißt, viele sehen die Sachen auch jetzt erst in Farbe.
Mhm. Ja, das ist ja auch die Frage, wenn man so weit zurückgeht, dann gibt es ja auch nur Negative, wie gut sind die erhalten, wenn man so selber mal guckt, was man so selber aufbewahrt hat und wo das vielleicht rumliegt und ob man es noch findet, ist, glaube ich, schon ein schwieriger Job. Ne?
Also man kann sagen, mindestens 50% des Materials der Graffiti-Magazine, der Blackbooks, der Zeichnungen, der Negative, der Fotos sind verschwunden.
Also Klassiker wie ist, Keller voller Wasser oder abgebrannt oder Dachboden abgebrannt.
In Hamburg brennen erstaunlich viele Keller aus. Ja. Also es ist erstaunlich. Aber tatsächlich, oder gerne natürlich, Ex-Freundin hat alles aus dem Fenster geschmissen und so. Ja,
oder man nicht so wichtig genug geachtet.
Beim Umzug dann irgendwann doch mal den Karton weggelassen, weil waren eh schon viele und so.
Also passt nicht mehr in den Lieferwagen. Ne?
Ja, das ist eben auch die große Motivation, ja eben auch so ein Archiv aufzubauen, weil man eben auch merkt, die Sachen verschwinden und es ist oft auch gar nicht so, dass die Leute damit abschließen oder ist. Wir haben auch erlebt, dass die Leute, dass denen gar nicht bewusst ist, dass die Sachen nicht mehr da sind. Also man spricht sie an und sagt, ja klar, irgendwie oben bei Modern auf dem Dachboden liegt die Kiste, weiß ich, nächste Woche melde ich mich und dann kommt nächste Woche irgendwie der Anruf, ja sorry, aber die Kiste ist nicht mehr da, keine Ahnung, ist einfach weg und man weiß es gar nicht. Mhm. Und das ist natürlich schon erstaunlich, weil bei vielen hängt da ganz viel Herzblut natürlich da dran und jahrelang gepflegte Fotoalben, Blackbox, die natürlich oft ja auch bei der Soko gelandet sind. Die Soko hat ja viel einkassiert. Man musste das damals dann ja beantragen, dass man die Sachen nach dem Verfahren wiederkriegt. Mhm. Also natürlich hatte man Recht darauf, die ganzen Sachen, die bei Hausdurchsuchung einkassiert worden sind, wiederzukriegen. Die meisten haben es nicht gemacht. Mhm. Und die Soko hat es dann nach einem Jahr oder so vernichtet. Ne?
Das ist ganz schön bitter.
Ja, stimmt. Die vernichten das dann. Ich wollte gerade sagen, vielleicht hätte man, ob ihr auch an die herangetreten seid, aber
gibt's so ja überhaupt gar nicht mehr. Das ist ja auch ganz interessant. Das ist ja die Sonderkommission der Bahnpolizei. Also die Bahnpolizei, sowas gibt es schon ganz, ganz lange nicht mehr.
Stimmt, ja. Ja, aber also Fotos sind ein Teil, aber ihr habt das ja auch aufgeteilt. Wir haben diese Gespräche mit den Protagonisten, die du, Dennis, zum größten Teil führst und geführt hast. Architektur haben wir schon gesagt. Es ist inhaltlich was war. Jetzt bin ich schon bei Rick beim Ausblick, den hatten wir auch schon. Das Thema Jugendkultur ist wahrscheinlich das, was am was man am breitesten ausweiten könnte unter so wissenschaftlichen, gesellschaftswissenschaftlichen Aspekten.
Ja, genau. Das ist tatsächlich ja eigentlich auch so ein bisschen der Klassiker, sich so über die soziologische Schiene dem Ganzen zu nähern. Und da haben wir Carsten Einzel von der Uni hier in Hamburg, der da auch Fachmann ist und das Ganze auch von der Seite nochmal beleuchtet. Ich glaube, das ist in dem Sinne wichtig, weil das sozusagen die Basis ist. Also natürlich reden wir über Jugendkultur in erster Linie, dass daraus dann ja auch Künstler sich entwickelt haben und irgendwie mehr sich sowieso entwickelt hat und heute ja Hip-Hop, Graffiti, Urban Art, ne, ja gar nicht mehr oder auch Rap-Musik oder so ja gar nicht mehr wegzudenken ist. Das ist, steht ja alles nochmal auf einem anderen Blatt, aber so weit gucken wir ja gar nicht, sondern es geht jetzt erstmal um diese Anfänge und da ist, glaube ich, so ein soziologischer Blick auch ganz wichtig. Auch ja mal zu schauen, in Hamburg 1980, ne, so in, was war das hier für eine Stadt, was waren das hier für Menschen, die hier gelebt haben und das natürlich auch zu bebildern, ganz klar. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Basis, die wir dann auch erstmal mit Carsten Heinzels Beitrag dann haben.
Ja, das ist schon, das Buch ist auch relativ umfangreich, das sind über 300 Seiten.
Ja, also das ist genau die Frage, denn wir würden ja auch gerne 400 Seiten machen und wir wollen das Ganze ja per Crowdfunding noch finanzieren, denn eins war von Anfang an eigentlich ganz klar, wir wollen es selber machen, wir wollen es nicht an einen Verlag geben, wir kommen alle vier Herausgeber, wir sind ja zu viert, Frank Petering, Oliver Nebel, Andreas Timm und ich, wir sind zu viert als Herausgeber, wollen das unbedingt eben auch selber verlegen sozusagen und da nicht an einen Verlag das irgendwie verkaufen oder das in fremde Hände geben, wo man dann am Ende nicht mehr die volle Kontrolle hat. Das
ist ein Herzensprojekt, ne?
Absolut. Und daher auch natürlich müssen wir das Ganze per Crowdfunding finanzieren oder wir müssen es extern finanzieren. Wir haben nicht die Mittel zu sagen, das ist ein schönes Spaß-Hobby-Projekt, das zahlen wir mal selber, sondern da muss ein bisschen Kohle zusammenkommen. Und jetzt ist natürlich unser Aufruf, dass möglichst viele über Startnext, das ist eine deutsche Crowdfunding-Seite, da mitmachen. Und je mehr zusammenkommt, desto mehr Seiten können wir am Ende bringen. Material hätten wir sicherlich auch für 600 Seiten, aber wir wollen es natürlich auch nicht übertreiben. Also 300 mal Minimum, würde ich sagen, gerne 400 Seiten. Richtig schönes, großes Format auch. Also wir sind schon so bei 31 mal 24 Zentimeter dickes Hardcover-Buch. Und alles, was wir nicht reinkriegen, wollen wir natürlich auch gerne zeigen. Und das wird dann eher in begleitenden Ausstellungen noch passieren, die aber natürlich dann auch noch finanziert werden müssen.
Ja. Crowdfunding heißt, das geht los im September, sag mal, von wann bis wann macht ihr das?
Genau, der ganze September, also es fängt schon Ende August an und geht dann bis Anfang Oktober, also so Minimum 5 Wochen sind wir dabei und dann ist es ja im Grunde eine relativ schöne Sache bei Büchern, also über das Crowdfunding kauft man ja im Grunde vorher das Buch und dann wird es, wenn das Geld zusammen ist, produziert und im März wollen wir dann ausliefern. Und natürlich haben wir uns ein paar schöne Dankeschöns ausgedacht, wie das beim Crowdfunding bei Startnext heißt. Also da gibt es natürlich auch die Limited Collectors Edition. Da gibt es noch ein paar schöne limitierte Fine Art Prints von ganz tollen Motiven. Und natürlich gibt es die Möglichkeit, auch als richtiger Unterstützer namentlich im Buch erwähnt zu werden, indem man irgendwie auch ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmt und sagt, ey, ich will das unbedingt mit einem kleineren oder eben auch mit einem größeren Beitrag unterstützen. Und dann gibt es natürlich auch ein Dankeschön mit Erwähnung im Buch.
Crowdfunding ist harte Arbeit.
Ja, absolut. Du kennst dich damit aus.
Ja, ich bin da schon mal hervorragend, ganz großartig hier auf der Fresse gelandet.
Oha. Ja, ich glaube,
dass ihr eine ganz andere Reichweite und Zielgruppe habt als das Produkt, wir damals hatten.
Ja,
also ich wollte euch jetzt nicht entmutigen, ganz im Gegenteil. Ich finde nur der Aspekt Arbeit, man muss das vernünftig machen. Die Leute müssen sofort verstehen, was sind die Benefits. Ich glaube, bei euch kommt aber erleichternd hinzu, dass es viele Leute geben wird, die sagen, ja, das Buch will ich auf jeden Fall haben. Wohingegen das Buch, was wir damals gemacht haben, das wollte vor allen Dingen, wollten wir das haben. Und dann gibt es draußen auch Leute, die es haben und dann vielleicht nicht so in der Bandbreite oder in der Breite wie ihr. Ne?
Ja, nee, ich glaube auch, das Wichtigste bei Crowdfunding ist eine Crowd. So, die haben wir. Und es ist eben auch klar, und das merkt man ja jetzt auch so beim Feedback, also dieses Buch
wird es nicht geben, wenn das Geld nicht zusammenkommt. Mhm, ne? Also klar. Das ist eben, es ist nicht so, das Buch kommt eh und jetzt könnt ihr gerne uns noch ein bisschen zusätzlich Geld irgendwie geben, sondern wir brauchen das, damit das Buch existiert. Und ich glaube, viele, viele, die natürlich jetzt auch aus der Szene kommen, die das Ganze verfolgen, die begeistert von dieser Thematik sind, die sind hoffentlich dann auch dabei, das zu unterstützen und dann sind alle am Ende happy mit einem tollen Buch in der Hand.
Also ich finde, dieses Crowdfunding, braucht eine Crowd, finde ich super. Das beschreibt das ganz gut. Aber ich finde, was eben auch das Schöne an diesem Crowdfunding ist, darum beteilige ich mich da häufiger mal dran, weil man dann tatsächlich auch so ein Produkt bekommt, an dem man irgendwie auch noch Anteil hat zusätzlich. Ja. Und was es sonst nicht gibt. Wir können sonst alles immer überall sofort bestellen. Und in der Regel ist es morgen da, obwohl inzwischen auch schon am gleichen same day. Ne? und sowas finde ich auch immer spannend, wenn man dann noch irgendwie so dabei ist in dem Entstehungsprozess. Also ich finde es eigentlich eine super charmante Lösung, gerade für so ein Buch. Also
für so ein Buch und vor allen Dingen auch in diesem Rahmen ist es eben so, dass zum Beispiel die Limited Collectors Edition oder auch das Hardcover, das besondere Produkt, sozusagen das besondere Buch, das wird es so auch nur über das Crowdfunding geben. Das heißt, später kann man natürlich immer noch schauen, wenn es sehr erfolgreich wird, ob man irgendwie noch eine Paperback-Variante nachschiebt oder so. Das kann sich ergeben, aber entscheidend ist, wer das Hardcover will, wer die Limited Collectors Edition haben will im Schuber, der muss beim Crowdfunding zuschlagen, sonst wird es das später so nicht mehr geben.
Die ist auch limitiert auf
150er Limitierung ist im Schuber und auch spezielles Cover, Prägung. Also das ist dann eben auch durchnummeriert und vom Feinsten signiert sozusagen. Ja. Aber eben auch die reguläre Hardcover-Variante im Crowdfunding wird es eben so auch nur da geben. Also die kriegt man hinterher nicht im Laden.
Die ist auch in der Auflage
gestellt. Wir haben dann 500er Auflage insgesamt und das ist, hoffen wir, eine ganz gute Größenordnung, um das erfolgreich umzusetzen. Ich glaube, da sind wir nicht größenwahnsinnig, aber wir hoffen natürlich trotzdem, dass am Ende man vielleicht da auch noch mal eine Paperback-Variante nachschieben kann. Das ist natürlich sehr schwierig, das Buchbusiness.
Ja gut, ich meine, das ist ja erstmal schon mal immer noch eine stattliche Anzahl für Bücher heutzutage. Ne? Also ich meine, das ist ja auch ein regionales Projekt.
Absolut.
Aber ich denke, dass man die Zahl Leute zusammenkriegen sollte. Habt ihr da ein Ziel? Also gibt es da eine Zahl, eine Summe, die ihr sagt, das müssen wir erreichen, dann machen wir es? Oder steht das nicht auch auf der Plattform dann
noch? Ja,
oder
genau, noch nicht? Genau. Doch. Also ich meine, da gibt es natürlich immer so verschiedene Limits, die man erreichen will, aber wir sind schon so bei 30.000, die da schon mal Minimum eigentlich zusammenkommen sollte. Wir stecken alles, was darüber hinaus reinkommt, eben auch in die zusätzlichen Ausstellungsprojekte. Also da sind auch mehrere Dinge auch schon in Planung für 2021 bei Rick Reinking.
Ach so, in seinem neuen
Woods Arts Institute in Wentorf. Und da wollen wir natürlich all das auch nochmal live zum Erleben auch präsentieren, weil wir natürlich jetzt auch ganz viel Material eingesammelt haben. Also die Black Books mal so als bestes Beispiel. Also ich meine, das ist wirklich zig Jahre Geschichte in so einem Buch, eingeklebte Fotos, die Skizzen, da Farbsprenkel auf den Seiten, weil die Bücher beim Sprühen irgendwie auf dem Boden lagen oder in der Hand waren. Dann das ganze Material, die Sprühdosen, die alten Marker, die Klamotten, Leinwände natürlich, auch die ganzen Original-Leinwandarbeiten, die 91 im Altonaer Museum entstanden sind, die sind eben auch, Gott sei Dank, natürlich alle noch im Archiv des Museums. Die schmeißen ja auch nichts weg. Und das wollen wir natürlich auch einfach mal. Seit 91 nie wieder bewegt worden, nie ausgestellt worden. Teil von den Leinwänden sind nie ausgestellt worden, auch damals nicht. Jetzt ist im Rahmen eines Wettbewerbs, da sind die Sachen entstanden. Das wollen wir natürlich alles mal zeigen.
Da brauchen wir auch Platz wieder. Ne?
Da brauchen wir Platz und das ist bei Rick natürlich alles wahr.
Ja, sehr schön. Ja, gut, dass da auch so jemand in Hamburg gibt, der das auch mit unterstützt. Dann auch so.
Ja.
Haben wir irgendwas vergessen, das Wichtige? Was ihr noch loswerden wollt jetzt?
Sollte man vielleicht sagen, dass wenn das im September läuft, der Zug sollte irgendjemandem einfallen. Ich habe ja auch noch eine Kiste mit Fotos, noch nicht abgefahren ist, sondern...
Das stimmt, ja.
Das ist eine gute Idee.
Weil wir haben ja jetzt mit der Website, ich hatte das übrigens vorgestern, meinte auch ein Kollege, ey, das Buch, ich komme bei dir vorbei, ich will eins haben, kannst du mir eins besorgen? Ich so, nein, lies doch mal.
Lies doch mal, ja.
Aber die sehen halt einfach diesen Damm,
Weißt
du, und sofort ist der Reflex,
das ja, Buch ist da.
Und, ja. Und, ne, also,
das ist nochmal ein sehr guter Hinweis, denn im September wollen wir per Crowdfunding das Ganze finanzieren, was eben nicht bedeutet, dass das Buch schon fertig ist und schon da ist. Auch inhaltlich sind wir schon sehr, sehr weit, weil wir im März natürlich damit rauskommen wollen. Aber natürlich, wer noch altes Fotomaterial auf dem Dachboden liegen hat, der kann sich immer noch gerne melden. Mhm. Und da kann man immer noch schauen, dass man irgendwie die Highlights noch ins Buch reinkriegt. Aber auch wenn es nicht mehr ins Buch reinpassen sollte, sind wir natürlich froh für alles, was zusammengetragen wird, auch was Archivierung angeht.
Das Projekt Archivierung geht ja weiter. Das ist ja nicht absolut abgeschlossen mit dem Buch.
Ja.
Na gut, ihr zwei dann stellvertretend für das große Team, ne? Vier Herausgeber, wie viele Autoren habt ihr?
Sieben Autoren, genau. Ja.
Vier Herausgeber. Die Fotografen noch dazu.
Die ganzen Fotografen. Also es ist eine große Gruppe und bringt unglaublich viel Spaß, mit so vielen Leuten auch an einem so einem Projekt zu arbeiten. Und wenn du dann eben noch die ganzen alten Leute, die Sprüher, die Protagonisten der Szene irgendwie auch noch alle dazu rechnest, dann haben wir da, glaube ich, echt eine super Truppe zusammengekriegt, um inhaltlich da auch wirklich ein starkes Buch oder ein Projekt im Grunde mit den Ausstellungen ja dann auch umzusetzen.
Ja, super.
Wollen wir noch etwas hinzufügen? Und zwar bei den Interviews, die ich geführt habe, ich erzähle das jetzt einfach mal. Ne? Mhm. Also bei den Interviews, die ich geführt habe, ist es ja so, dass davon natürlich nie das komplette Gespräch im Buch landen wird. Mhm. Und bei einigen Interviews, eigentlich fast bei allen, ein paar habe ich nur noch nicht aufgeschrieben, darum kann ich es da noch nicht so mit Sicherheit sagen, tut es mir schon in der Seele weh zu sehen, was alles dann auch auf vielleicht oder mit Pech nimmer Wiedersehen verschwinden wird. Darum gibt es ja auch bei uns ein bisschen die Überlegung, was man eben mit diesen Interviews machen kann. Ne? Also da sind halt Leute drin, die haben uns Interviews gegeben, die haben noch nie so ein Interview gegeben, die haben noch nie so erzählt, was alles war. Es gibt zum Beispiel eine Person, bei der haben sich viele gedacht, was da so war. Mir gegenüber für unser Buch hat er halt einfach alles erzählt. Ja? Und wie gesagt, gibt es da Überlegungen, wie man das eben auch nochmal den Interessierten zugänglich machen kann. Natürlich in einer aufbereiteten Form und so weiter, aber eben um auch so sicherzustellen, dass auch da die Leute eventuell den Blick eben aufs Ganze doch noch kriegen können. Weil wie gesagt, im Buch wird es natürlich nicht Platz geben, jedes alleine diese Interviews, die ich geführt habe, in Gänze zu zeigen. Dann kannst du, das ist ja schon fast ein Buch mit 200 Seiten oder so, wenn wir das auch noch ordentlich bebildern. Ne? Und
also wir träumen absolut dann spätestens 2021 zu der großen Ausstellung auch davon, dann entweder noch vielleicht sowieso vom Buch eine aktualisierte Form irgendwie, also eine Ausgabe noch herauszubringen, aber vor allen Dingen noch begleitende Publikationen, dann vielleicht eher so in Heftform, aber wo man dann eben auch zu verschiedenen Themen auch einfach nochmal was rausbringen kann, wo man eben ergänzend die Interviews, aber auch wir haben so viel Bildmaterial, was wir natürlich nicht zeigen können, was so vielleicht dann auch nicht das Beste ist, was wir im Buch haben wollen, aber wenn man dann noch so begleitende Ausstellungen hat und da nochmal so ein bisschen in die Tiefe gehen kann, dann wäre das schon ein großer Wunsch. Also da das Ganze bietet so viel, um dann auch noch mehr zu veröffentlichen. Das muss eben auch, oder wir wünschen, dass das natürlich auch alles noch erzählt wird.
Ja.
Da haben wir noch einige Jahre was zu tun.
Ich glaube auch. Es tatsächlich erst ein Anfang. Ne? Wenn wir das so, wie wir es so besprechen.
Ja.
Gut, ich danke euch beiden, dass ihr hier wart.
Danke, dass wir
herkommen. Ich drücke euch die Daumen für das Crowdfunding. Ich gehe fest davon aus, dass das Frühjahr 2020 dann auch rauskommt.
Danke. Yeah.